Amen. Liebe Gemeinde, ich habe eine kleine Aufgabe für Sie und für euch, und das wird keine schwierige Aufgabe sein, das wird bestimmt niemanden überfordern, ihr müsst nicht rumtouren, euch bewegen oder so, eine ganz einfache Sache. Denkt mal nicht an eine Kuh, ja, also eine Kuh mit weiß-schwarzen Flecken oder braun, wie sie euch besser gefällt, weiß ich nicht, die auf der Weide steht, die genüsslich ihr Gras kaut, so den Unterkiefer immer so malmt und hier kommen die Grasbüschel an der Seite raus. Also denkt mal nicht an eine Kuh. Jetzt würde ich gern wissen, wer von euch hat gerade an eine Kuh gedacht? Na, ein paar waren es doch, also das verstehe ich jetzt nicht. Ich finde, es war jetzt keine Überforderung. Also es gibt ja viele Dinge, an die man denken kann, ja, also Schweine hätte man auch dran denken können oder Bäume, Wolken, Basketball, vielleicht ein Sonnenuntergang, sowas Romantisches oder so, ich weiß es nicht. Also es hätte viele andere Möglichkeiten gegeben und ich habe einfach nur um eins gebeten, nicht an eine Kuh zu denken, und ihr kriegt es nicht hin, verstehe ich nicht. Nein, natürlich, also das ist, so funktioniert unser Kopf. So funktioniert unser Kopf, erst wird da ein Bild produziert und erst dann so sickert durch, was wir mit diesem Bild machen sollen, nämlich nicht daran denken. Aber dann ist natürlich schon zu spät, geht nicht mehr. Der Abschnitt aus dem Epheserbrief, über den ich heute sprechen möchte, der ist ganz clever. Es geht um lauter unschöne Verhaltensweisen, von denen man eigentlich meint, ist schon vollkommen klar, dass man sowas nicht tun sollte. Ist nicht gut, macht man besser nicht. Aber Menschen handeln trotzdem so. Da macht es Sinn, mal ganz anders an die Sache heranzugehen, nicht nur zu sagen, tu das nicht, sondern es ist cleverer, Ideen zu geben, was man stattdessen tun soll. Ich lese den Abschnitt mal, er steht in Epheser 4, Vers 25 bis 5, Vers 2. Epheser 4, Vers 25 bis 5, Vers 2. Legt deshalb die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen, gebt dem Teufel keinen Raum. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, vielmehr soll er sich abmühen und mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, auferbaut und denen, die es hören, Nutzen bringt. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, den ihr als Siegel empfangen habt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander. Seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. Tu das nicht, das funktioniert nicht so gut. Wie oft bekommt man gesagt, was man nicht tun soll, und dann tut man genau das. Da ist dieser Abschnitt viel cleverer gestaltet. Da wird nicht nur gesagt, welches Verhalten abgestellt werden soll. Es wird eine andere Idee vor Augen gemalt. So könnte es doch sein. Das ist doch viel besser. Das wäre doch gut. Habt ihr Lust darauf? Macht ihr mit? Und dieses Bild, das bleibt dann haften. Hört auf zu lügen. Ja klar, lügen und schlecht über andere reden, das ist nicht gut. Das haben wir verstanden. Aber hindert das Menschen daran, zu lügen und über andere schlecht zu reden? Wie wäre es denn stattdessen damit? Wir sind miteinander als Glaubende, als Gemeinde ganz eng verbunden. Wir gehören eng zusammen. Und wenn es dir nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Das bewegt mich. Und wenn er ihr etwas Nettes sagt, dann tut das ihr gut. Aber das färbt auch wieder auf ihn ab. Wir könnten doch, indem wir uns statt schlecht übereinander zu reden, freundliche Dinge sagen, gegenseitig ermutigen, trösten, aufbauen. Das tut uns allen miteinander gut. Ja, und der Dieb soll nicht mehr stehlen. Das ist schon eigenartig, wenn man einer Gemeinde sagen soll, dass die Diebe nicht stehlen sollen. Ist das eigenartig für eine christliche Gemeinde? Vielleicht ist das nötig. Aber das allein wird dem Dieb auch nicht helfen. Wie wäre es denn, wenn du eine sinnvolle Aufgabe findest. Du könntest etwas verdienen. Und mit dem, was du verdienst, könntest du Menschen, die Mangel haben, unterstützen. Das ist clever. Verbote erzeugen Bilder in unserem Kopf von dem, was wir eigentlich nicht tun sollten. Denkt nicht an eine Kuh und sag, da ist eine Kuh in unserem Kopf. Sei nicht neidisch auf das Glück anderer, ja, auf die Freiheiten, die sich manche herausnehmen, die finanzielle Unabhängigkeit, das geräumige Haus, das harmonische Familienglück. Sei nicht neidisch. Und schon habe ich die Familie vor Augen, wie sie immer fröhlich lachend beim Abendessen in dem geräumigen Esszimmer zusammensitzt. Und bei uns zu Hause ist es nicht so. Und ich bin neidisch, obwohl ich doch genau das nicht sein will. So funktioniert unser Gehirn. Tu das nicht, erzeugt Bilder. Und diese Bilder muss ich dann erstmal loswerden, um das dann auch wirklich nicht zu tun. Da hilft es viel mehr, wenn wir stattdessen positive Bilder malen. Du könntest doch, wie wäre es? Wäre es nicht toll, wenn du? Wie viel beschäftigt sich zum Beispiel ein Ehepaar damit, was anders werden muss? Die Verhaltensweisen, die man abstellen müsste. Natürlich gibt es diese Baustellen, wo Paare sich kränken, wo Paare rote Linien überfahren. Und darüber muss man dann auch sprechen, aber bitte nicht nur. Redet miteinander vor allem über das, was euch gut tut, wo ihr euch eine Freude gemacht habt, was euch wirklich erfrischt hat. Überlegt mal, welches Potenzial haben wir in unserer Ehe? Was machen wir gut? Warum sind wir zusammen? Und das vielleicht schon ganz schön lange. Wann waren wir besonders glücklich und warum? Wo waren wir da? Wann war das? Und was haben wir da getan, dass es uns da so gut ging? Entwickelt ein gutes Bild von eurem Miteinander, ein Bild von dem, was ihr könnt und wie ihr euch gegenseitig eine Freude macht und gut tut. Eltern können sich mal überlegen, was macht mir am meisten Freude an meinen Kindern und wie kann ich sie das spüren lassen, dass ich mich über sie freue. Das muss dann gar nicht unbedingt Lob sein. Wenn man lobt, dann ist man auch immer noch so in diesem Schema Daumen hoch, Daumen runter. Es reicht, dass die Kinder spüren, dass wir uns über sie freuen. Und wenn sie dann größer werden, können wir ihnen helfen, so eine Idee zu entwickeln, wie sie sich entfalten könnten. Auch ein positives Bild, an dem sie sich orientieren. In diesen Jahren verändert sich vieles. Veränderung, das hat eine traurige Seite. Wir nehmen Abschied von Dingen, die uns lieb geworden sind. Und das ist traurig. Veränderungen bieten aber auch eine Chance. Da kann etwas Neues entstehen und wir können bei dem Neuen mitwirken und dem eine Richtung geben. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Die Bilder, die wir in unserem Kopf erzeugen, beeinflussen unser Fühlen und unser Handeln. Aus diesem Grund werden in diesem Abschnitt nicht nur Verbote aneinandergereiht und liebsame Verhaltensweisen, sondern am Ende, nach dem Verbot, steht immer ein gutes Bild, eine Idee von dem, wie es sein könnte, eine Chance, etwas, das gut wäre zu tun. Eigentlich wird in diesen Versen auch nicht nur ein Bild gemalt, sondern hier wird ein kunstvolles Mosaik gelegt. Mosaike kennt ihr. Da gibt es blaue Steinchen, rote, grüne, schwarze, weiße Steinchen. Die Steine für sich sind schon schön und bunt, aber erst wenn sie kunstvoll zusammengesetzt sind, ergibt sich ein Bild in seiner ganzen Schönheit. Das ist die Kunst, dass aus den einzelnen Steinchen ein Bild wird. Einige Mosaiksteinchen aus dem Text. Menschen helfen, die Mangel haben und Unterstützung brauchen. Einander gute Worte sagen und sich gegenseitig aufbauen und stärken. Gütig sein, vergeben. Das sind so Mosaiksteinchen. Und ich bin sicher, uns fallen noch viel mehr ein. Überlegt einfach mal einen Moment, welche euch noch einfallen. Ein Menschen sehen, wahrnehmen, wie es ihm oder ihr geht. Mal zum Telefonhörer greifen und sagen, ich habe gerade an dich gedacht. Gäste einladen oder beherbergen, vielleicht gerade jetzt, wo schon die Heizkosten manchen Leuten schlaflose Nächte bereiten. Euch fällt selbst noch etwas ein, eine ganze Menge bestimmt. Das sind so Mosaiksteinchen und aus diesen Steinchen ergibt sich ein ganzes Bild, ein Mosaik. Ein Bild von Jesus Christus, das sich aus diesen Steinchen zusammensetzt. So war Christus. So hat Jesus Christus sich Menschen zugewandt. Führt euer Leben in Liebe, wie Christus uns geliebt hat, schließt der Text. Und unmittelbar vor unserem Abschnitt steht ein Satz, den ich sehr anschaulich und hilfreich finde. Da geht es auch um Verhaltensweisen, die nicht gut sind. Und dann heißt es, so haben wir doch Christus nicht kennengelernt. Epheser 4, Vers 20. Überlegt mal, wie habt ihr Christus kennengelernt? Was findet ihr gut an ihm? Was hat er euch Gutes getan? Was hat in euch Vertrauen geweckt? Was hat er in eurem Leben verändert? Aus solchen Steinchen wird ein Christusbild. So habt ihr Christus also kennengelernt? Dann schaut euch dieses Bild an und nehmt es euch zum Vorbild. Führt ein Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, heißt es dann am Ende in diesem Abschnitt. Jesus Christus war bereit, Mensch zu werden, weil er uns nahe sein wollte in unserem Leben, so wie das Leben nun mal ist, einer von uns. Er hat sich insbesondere zu den Menschen auf den Weg gemacht, die nicht viel vom großen Kuchen des Lebens abbekommen haben. Wo Strukturen, Gesetze, ungeschriebene und geschriebene Gesetze zu eng für Menschen waren, da hat er das beim Namen genannt. Er hat sich dafür eingesetzt, dass Menschen weiteratmen konnten. Er ist davor auch nicht zurückgeschreckt, als mit der Zeit klar wurde, man stellt ihm nach. Das könnte ihn die Freiheit kosten, das könnte ihn sogar das Leben kosten. Und selbst als er geschlagen und hingerichtet wurde, hat er noch ausgerufen, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat Christus für die Menschen damals zu seiner Zeit getan, für die er eingetreten ist. Das hat er aber auch für uns getan, um uns aus Verzweiflung, aus Angst, aus Sorgen, aus Scham, aus Schuld zu befreien. Er hat uns vor Augen gemalt, dass der unglaubliche große Gott, der die Welt erschaffen hat, uns hingebungsvoll und bedingungslos liebt. Ich frage nochmal, wer hat jetzt gerade an eine Kuh gedacht? Ich vermute eher niemand, also es meldet sich zumindest niemand. Denn dieses Christus-Mosaik, das ist so eindrücklich, dass man dabei nicht an Kühe denkt. Es ist faszinierend, wie hingebungsvoll Christus uns liebt. Aber ganz ehrlich, das ist auch ganz schön weit weg. Christus als Vorbild. Wer kann denn so lieben, dass er bereit ist, sein Leben zu geben? Das ist doch wohl eher nur so eine Handvoll ganz besonderer Persönlichkeiten, die dazu imstande sind. Wer von uns kann sich schon dazu zählen? Und Christus ist doch Gottes Sohn. Ist es nicht vermessen, sich an ihm ein Vorbild zu nehmen? Paulus beschreibt das im 2. Korintherbrief in Kapitel 3, Vers 18 so, dass wir Christus betrachten wie in einem Spiegel. Wir schauen ihn wie ein Spiegelbild an, nur umgekehrt. Wenn wir normal in den Spiegel gucken, dann ahmt uns das Spiegelbild nach. Ja, wenn ich vorm Spiegel stehe und winke, dann winkt da jemand, der mir ähnlich sieht, zurück. Ja? Wenn wir uns aber Zeit nehmen, um Christus zu betrachten, dann sind wir das Spiegelbild. Wir ahmen ihm nach, wir werden ihm ähnlicher. Christus gewinnt in uns Gestalt, so wie Martina Beckers das zu Beginn schon gesagt hat. Und das braucht uns dann nicht zu überfordern, denn wir müssen nicht auf der Stelle so hingebungsvoll leben wie er. Das ist eher eine langsame Verwandlung, die Zeit braucht. Wir werden Christus ähnlicher, wenn wir ihn anschauen. Wir betrachten Christus, wenn wir von ihm in der Bibel lesen. Wir nehmen uns Zeit zum Gebet oder zur Meditation und spüren, wie er unser Herz berührt und uns ruhig macht. Wenn wir ihn loben, werden wir von seinem Heiligen Geist erfüllt. Wenn wir im Gottesdienst von ihm hören oder mit Freunden im Hauskreis oder im Bibelgespräch über ihn sprechen, kommen wir ihm auf die Spur. Wenn wir uns Zeit nehmen, um Christus zu begegnen, kann sein Bild sich uns einprägen. Das, was wir im Kopf haben, die Bilder, Ideen und Erwartungen, das prägt uns. Wenn wir uns vornehmen, etwas nicht zu tun oder an etwas nicht zu denken, dann funktioniert das oft nicht. So ist das Gehirn nicht gebaut. Darum kann man sich wohl mehr davon versprechen, dass wir uns mit guten Gedanken, guten Ideen und guten Bildern beschäftigen. Und Jesus Christus ist so ein gutes Bild, wahrscheinlich sogar das Beste. Ich mache einen Vorschlag. Nimm dir mal einmal am Tag Zeit, in der du Christus betrachtest und ihm begegnest. Jetzt heute hier im Gottesdienst, morgen beim Ablesen eines Abschnitts in der Bibel, Dienstag bei der Fürbitte für Menschen in Krisengebieten, Mittwoch in einer stillen Meditation, Donnerstag beim Spaziergang durch Gottes wundervolle Schöpfung, Freitag beim Gebet für liebe Menschen, Samstag beim Singen von Gottes Lobsliedern und so weiter. Ist das eine Idee? Amen.